Schön, euch zu sehen heute Morgen. Auch diese Dekoration ist schön zu sehen. Es ist doch dieselbe, praktisch dieselbe vom letzten Sonntag, der noch nachklingt, während die Teenies in den Ferien sind nun. Das Schuhwerk, die Fußspuren, Handspuren, genau darum geht es auch weiter in unserem Leben. Gott begleitet uns, er geht uns voran vor allem und es geht um dieses Thema heute auch. Gott kennt uns, sieht uns, was für Schuhe wir anhaben. Solche Details nimmt Gott wahr. Auch wo unser Weg entlang führt, gefällt mir deshalb, dass das noch nachklingt oder uns weiterführt. Ich weiß nicht, was dich bewogen hat, heute Morgen da zu sein. Vielleicht ist es wirklich dieses Thema, Gott, sehnst du dich nach einem Gott, der dich kennt, der dich versteht? Eine neue Serie, es ist zwar Ferien, nichtsdestotrotz beginnen wir an diesem Sonntag, an einem Sonntag pro Monat ein Thema über eine Wesensart von Gott. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, da schreibt Paulus, dass wir mit aufgedecktem Gesicht, weil Gott uns überführt hat durch seinen Geist, dass er uns sich zeigt, wie über, durch einen Spiegel, das heißt so viel wie wir durch eine eher matte Scheibe, damals waren die Spiegel nicht so, wie wir sie kennen, aber doch, wir erkennen so vieles Neues von Gott. Das widerspiegelt in uns und verändert uns durch Gottes Geist. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit sehen, eine Facette mehr oder wiederholt betrachten von Gott. Und das verändert uns. Das macht etwas mit uns. Als Mose auf den Berg stieg, am Berg Sinai, und eine intensive Begegnung mit Gott hatte, da, als er zurückkam zum Volk, da leuchtete sein Gesicht. Ja, wenn wir uns mit Gottes Wesensart, mit seinen Eigenschaften befassen, dann ist das wie Medizin für unsere Seele, für unser Herz. Das bringt uns weiter. Es bringt uns weiter, als wenn wir nur Appelle hören, das solltest du und das darfst du nicht und das musst du, zu sehen und zu wahrzunehmen, wie Gott sich offenbart, wie er denn ist. Oft hilft das uns mehr, ob schon das andere man auch mal hören muss, aber mehr als eine Konsequenz von dem, was uns so tief beeindruckt und bewegt und sagen, ja, mehr von dem. Ein Gott, der dich kennt und dich versteht. Vielleicht bist du jemand, der da ist und sagt dir eigentlich, was ich von Gott weiß, das hat mir nicht so viel weitergeholfen. Meine religiöse Prägung, Erziehung, meine schmerzhaften Erfahrungen mit Gott, meine Fragezeichen. Ich bin irritiert und etwas ernüchtert. Aber dieses Thema, doch, das hat etwas in sich. Und wenn Gott lebt, wirklich, dann hätte ich so ein paar Wünsche an ihn. Glaubst du nicht auch, dass wir Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind, aufrichtig vor uns selber und genug demütig, dass wir uns eigentlich genau nach diesem Gott sehnen, wie er ist, der sich uns offenbaren will? Dass Gott genau so ist, nachdem wir uns sehnen. Den Gott, den wir einst in unserem Leben verabschiedet haben, den wir ausgeklammert haben, den wir ignoriert haben, den wir davongelaufen sind, den wir gegenüber rebelliert haben, den wir für Luft behandelt haben, den wir verloren haben. Nach diesem Gott sehen wir uns letztlich genau. Und Gott sehnt sich nach uns, nach dir, nach mir. Er, der uns wieder ganz für sich haben will. Diese Predigtreihe soll unser Vertrauen in Gott stärken und uns lustig machen, Sehnsucht wecken, noch mehr von ihm zu sehen. Was für ein Gott haben wir vorhin gesungen. Und Herr, dafür bete ich, dass so eine Predigt pro Monat bis im Herbst uns einfach nachhaltig bewegt und prägt und nicht nur Theorie bleibt. Das Thema heute, ein Gott, der mich kennt, der mich sieht, das ist übrigens der Vers von diesem Jahr, die Jahreslosung. Da ist ein Gott, der mich sieht. Wer hat dieses Wort gesagt? Hagar, genau. Die Zweitfrau von Abraham, die so Schweres erlebt hat. Die da einst schwanger mit dem Ismael in der Wüste unterwegs war und verzweifelt an einer Quelle, einem Bach saß. Und da begegnete ihm ein Engel, sprach ihr eine Zukunftsperspektive zu. Er sagte, Gott hat dein Elend gesehen. Und diese Hagar sagt, Gott, der mich sieht, da ist wirklich ein Gott, der mich sieht. Ich habe ein folgendes Zitat mitgebracht, übrigens ein arabisches Zitat, bemerkenswert noch, das lautet folgendermaßen. In schwarzer Nacht auf schwarzem Stein eine schwarze Ameise und Gott sieht sie. In schwarzer Nacht, schwarzer Stein, eine schwarze Ameise und Gott nimmt sie wahr. Gottes Sehvermögen ist unglaublich. Gott sieht das Unbedeutendste auf dieser Erde, das Unbedeutendste in deinem Leben. Und wenn du dich unbedeutend fühlst, no problem, Gott sieht, Gott sieht. Das überwältigt. Da ist ein Gott, der dich kennt und versteht. Und der David, der König David, der bekannte Liedermacher mit seinen vielen Psalmen, er hat ein Lied dazu gewidmet. Und das beginnt nicht so zu singen im Chor, so und so, preist Gott ihr alle, so psalmmäßig, sondern er beginnt ganz anders. Er ist überwältigt und sagt, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Er platzt wie heraus, das ist bei ihm zu oberst und er muss gleich so starten. Gott, du durchschaust mich, du weißt ja alles von mir, bis in die tiefsten Tiefen meines Lebens. Ich meine, dass Gott weiß, wie die Blumen wachsen, die er geschaffen hat, sogar die Konstellation der Planeten, alles natürlich so. Aber dass Gott sieht und sich interessiert für meine kleine Welt, für das ganz Unbedeutende, vielleicht wenig Unbedeutende, aber doch das, was in mir verborgen ist, dass Gott das sieht. David ist überwältigt. Er hat ja so manche Krisen durchgemacht, so manches Unrecht erlebt und Fehltritte sich geleistet. Und Gott sieht ihn. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Gerade wenn du deine Beine jetzt so zusammengelegt hat, Beine überlang geschränkt. Gott sieht das. Du bist das Objekt seiner Aufmerksamkeit. Ja? Du kennst meine Pläne von Ferne. Er weiß genau um deine Grübeleien in nachts. Deine stille Hoffnungen, deine Träume, er weiß es. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich, jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Das Alltägliche, Gott weiß, wo du dich gerade befindest, wo du unterwegs bist, dass du zu spät zur Arbeit bist, im Stress. Wie du mit deiner Nachbarin sprichst, er kennt deine Überstunden und so weiter. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Stell dir vor, bevor du etwas sagst, weiß Gott darum. Manche hat schon gesagt, ja, warum muss ich überhaupt noch beten? Gott weiß ja alles. Es geht eben um Beziehung, um Gespräch. Bete, ich bete auch für mich selbst, dass ich mich selbst wahrnehme und wirklich das ausspreche, was ich meine, und Gott hört doch seine Kinder so liebend gerne. Unsere Stimme, was in unserer Stimme liegt, was in unserem Herz jetzt zum Vorschein kommt oder nicht. Gott weiß meine Gefühlsregungen, meine Gemütsschwankungen, die Wut, die sich breit macht. Er hat den Überblick. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Das sagt einer, der sich ganz in Gottes Hand begeben hat, anvertraut hat. Ich meine, das kann ja nicht jeder sagen. Gott reißt uns nicht einfach in seine Hand. Er lässt uns frei entscheiden. Aber David wusste, ich bin ganz in deiner Hand. Hat sein Leben ihm anvertraut. Kannst du das auch sagen? Zumindest, dass du dich Gott anvertraut hast. Wenn man sich nicht in Gottes Hände spürt, das ist dann ein anderes Problem. Deshalb haben wir die Predigtserie. Ich kann mir vorstellen, dass David einen Moment seinen Schreiber beiseite gelegt hat und die Tränen füllten seine Augen. Und er schafft es gerade noch, den Vers 6 zu schreiben als nächstes. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wie sich das für mich anfühlt, einfach zu wissen, Gott, du bist mir so nah. Und schaut, meine Lieben, dieser Themenreihe geht es nun nicht darum, etwas mehr von Gott zu wissen oder meinen zu wissen, dass wir Gott noch mehr in unsere Wissensschublade stecken können oder noch einen weiteren Begriff Gott zufügen können, so und so ist Gott. Es geht um Vertrauen, um Begegnung mit ihm in dieser Dimension und dass auch die Konsequenzen daraus sind. Hast du Gott schon gesagt, wie kommt es, dass du ein solch unvorstellbar großes Interesse an mir hast, Herr? Warum eigentlich bin ich dir so wichtig? Jesus sagt, die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Ihr seid doch mehr wert als ein Haufen, ein Riesenschwarm von Spatzen. Die Haare gezählt, also das ist nicht so wichtig. Ja, mehr oder weniger, nein, die Anzahl Haare. Wollt ihr es wissen? So einer mit braunen, eher dunklen, schwarzen Haaren hat ungefähr 100.000 Haare. Im besten Alter womöglich. Blonde haben 150.000 Haare. Okay. Und Rothaarige etwa die Hälfte. 75.000 Haare, dafür etwas festeres Haar, denke ich. Er zählt die Dinge, Gott zählt die Dinge, um die ich mich nicht zu kümmern brauche. Sogar das. Wunderbar, schön. Aber vielleicht bist du einer, der das zwar sieht, aber es ist etwas anderes in dir. Daher habe ich das Wort formuliert, beunruhigend. Dass Gott alles weiß? Vielleicht müsste man da, besser gesagt, ein Fragezeichen noch anfügen. Vielleicht ist es für dich beunruhigend. Der Hemdkragen fühlt sich plötzlich etwas eng an. Ist irgendwie nicht mehr ganz wohl in deiner Haut. Manchmal wäre es dir und mir doch lieber, Gott wüsste nicht alles. Zumindest er würde beide Augen zudrücken und sagen, ich schaue jetzt weg, spielt keine Rolle. Es ist schön zu wissen, dass Gott uns liebt und seine Aufmerksamkeit uns schenkt. Aber die andere Seite ist, dass da auch Dinge sind, die er dann auch wahrnimmt, die weniger gut sind. Da gibt es den Vers in Hebräer, Brief 4, Vers 13, wo steht, ich nehme es aus dem Zusammenhang heraus, aber das ist die Wahrheit von Gott. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Knallhart. Alles ist aufgedeckt. Ärgert dich das? Wünschen wir uns manchmal, frei zu leben? Wir meinen, vielleicht dann sind wir frei, wenn es Gott nicht gibt und da ist niemand, der uns sieht und wir sind ganz frei, ohne Verantwortung, ohne Rechenschaft zu geben, einfach dahin zu leben und das zu tun, wonach wir Lust haben, wo es uns hintreibt, so zwischendurch. Das ist ja so etwas, die Schattenseite vom Christsein, dass da ein Gott ist, der alles sieht. Ja, sind solche Gedanken in dir? Was heißt frei sein? Wenn wir allen etwas vormachen können, Gott können wir nicht reinlegen. Ich meine, ähnlich ist es ja mit den eigenen Kindern und da ist ja Liebe im Spiel. Die eigenen Kinder hast, du liebst sie über alles. Und du siehst, was da in ihnen vorgeht. Und plötzlich haben sie etwas Bosget, oder? Denn irgendwie muss man das verstecken und du kannst sie beobachten und sogar schmunzeln dabei. Ui, jetzt geht etwas ab, oder? Und sagen sie die Wahrheit oder nicht? Und wie schön ist es, wenn sie dann zur Wahrheit stehen. Eva und ich, wir haben versucht, immer nach diesem Prinzip zu leben, meine ich, Eva, gell? Dass wir, wenn ein unserer Söhne kam und bekannte und die Sache ans Licht brachte, dann gab es keine Strafe. Natürlich Wiedergutmachung, irgendetwas gestohlen, das muss man in Ordnung bringen und sich dazu stehen, aber nicht eine Strafe. Wir wollen es doch nicht dem Kind noch erschweren, zur Wahrheit zu stehen. Dass ein Kind sagt, ja, wenn ich noch ehrlich bin und noch bekenne, komme ich noch eins obendrauf. Lasse ich es besser im Dunkeln? Wie ist Gott mit uns? Wenn wir bekennen, wenn wir im Lichte leben, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir bekennen, wir müssen nicht, als Kind Gottes muss ich nicht mal mehr sagen, oh Herr, bitte, bitte vergib mir, aber dieses Mal auch. Nein, es heißt, wenn wir bekennen, Herr, so steht es, dann weiß ich, er vergibt mir, weil er hat es mir zugesagt, 1. Johannes 1, Vers 9. Und ich bekenne, weil ich weiß, mich darauf berufe, dass er mir vergibt. Ich darf in seinem Lichte leben und das liebt Gott. Wo wir essen, wir wissen es auch im eigenen Leben, in unseren engsten Beziehungen, wo wir nicht zur Wahrheit uns stellen, da gibt es Vertrauensbruch. Da leidet die Beziehung. Da braucht es viel auch Beziehungsarbeit, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Der wird mich veräppeln, oder? Ich weiß doch genau. Und er kann nicht dazustehen. Mach mir was vor. Das betrübt die Beziehung. Und ich möchte dich ermutigen auch, wirklich in diesem Licht zu leben. In Gottes Licht. Sonst fehlt die Kraft. Ja, Gott ist schon da. Er verwirft mich deswegen jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir unser Leben als Christ ganz beständig, konsequent immer alles Dunkle auf beiseite schieben und nicht zur Wahrheit stehen, was dann passiert. Das überlasse ich Gott. Aber es nimmt die ganze Dynamik des Glaubens, die Freude, wenn wir nicht in der Wahrheit sind. Und David schreibt drum am Schluss, gegen Schluss dieses Psalm 139 folgendes. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und prüfe, wie ich es meine. Manchmal belügen wir uns selbst, nicht wahr? Wir machen uns selbst etwas vor. Was für ein Gott, mit dem ich so sprechen darf. Wer klug ist, Sprüche 14,8, wer klug ist, hat Einsicht und weiß, was er tut. Doch Narren betrügen sich durch ihre Dummheit nur selbst. Wie gut ist es, Gott zu haben, der alles weiß und mir hilft, immer wieder zur Wahrheit zu kommen. Wir feiern heute Abendmahl und sind eingeladen, dieses Licht hineinzutreten, in dieses strahlende Licht der Gnade Jesu. Und da wird alles aufgedeckt vor Gott. Herr, ich komme zu dir, so wie ich bin, mit allem etwas Unklaren, auch gefühlsmäßig. Manchmal wissen wir gar nicht, ist jetzt das gut oder weniger gut, oder sind das nur gefühlsmäßig, fühle ich mich schlecht, oder ist da was? Ach, spielt keine Rolle, ich stelle mich einfach ins Licht, Jesu. Da hast du mich, Herr. Das Abendmahl ist für das geeignet. Dann bist du würdig, wenn du Jesus als dein Erlöser erachtest und das von ihm Gebrauch machst. Das macht dich würdig als Kind Gottes. Das liebt Jesus. Dafür ist das Abendmahl. Nicht für solche, die im Dunkel bleiben wollen, die das ablehnen, die sagen, nein, das wäre ein Widerspruch. Nicht, dass das Problem gelöst ist, nicht, dass deine Sucht geheilt ist. Du darfst jederzeit kommen, aber dazu stehen. Bevor wir das Abendmahl halten, noch ein weiterer Gedanke und ein letzter Gang nach dem Abendmahl noch zum Abschluss. Wir wollen einen anderen Aspekt auch noch reinnehmen zum Abendmahl. Das ist der tröstende Gedanke. Dass Gott alles weiß, tröstet mich auch. Er kennt meine Verletzungen. Er weiß um die Tiefschläge, die Narben. Viele Menschen leben mit ihrem angeknacksten Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und sind sich nicht bewusst, warum eigentlich. Wir müssen nicht die ganze Vergangenheit durchackern und alles Bescheid wissen. Gott weiß Bescheid. Aber es gibt Dinge, von denen man kann davonlaufen, weil sie einfach wehtun, die Erinnerungen. Und Gott sagt, komm auch mit diesen zu mir. Ich kenne es doch. Ich weiß darum. Das sind Wunden. Ich weiß um jeden Schmerz in deinem Leben. Psalm 56, Vers 9. Sammle meine Tränen in deinen Krug, Herr. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Da habe ich doch was gelesen, früher im Nahen Osten, wenn ein Soldat, wenn er den Krieg ziehen musste, seiner Frau oder seiner Mutter, wenn er noch ledig war, eine Tränenflasche kaufte, so ein Fläschchen, und diese dann beim Abschied seiner Frau, seiner Mutter übergab. Und sie wiederum zur Antwort gab, deine Abwesenheit wird mich so traurig machen, du wirst mir so fehlen, dass ich in den Stunden, wo ich weine, all meine Tränen in diese deine Flasche auffangen werde. Und wenn du vom Krieg, so Gott will, zurückkommst, wirst du meine Tränen sehen und du wirst dich daran erinnern, wie kostbar du mir bist, wie lieb ich dich habe. Habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist auf diese Tradition, ob das so mir war. Aber stell dir vor, ableitend von dieser Geschichte, ableitend von diesem Vers, Psalm 56. Gott wird dich einst empfangen und wird dir deine Flasche mit Tränen zeigen und sagen, ich habe keine einzige fallen gelassen. Nicht eine einzige. In allem wurde er seinen Brüdern gleich, heißt es im Hebräerbrief, es ist von Jesus Christus die Rede. Er selbst hat gelitten und Versuchungen erfahren. Er kann denen helfen, die in Versuchung geraten sind. Versuchung, Anfechtung ist auch ein Leiden. Ich sehne mich danach auf diesen Zeitpunkt, wo Christus kommt und alles wiederherstellt und das Leid nimmt und dass das aufhört auf dieser Erde, vom Bösen versucht zu werden, vom Bösen drangsaliert zu werden. Jesus in allem gleich, in Versuchungen. Also Jesus sagt mir, Joachim, ich saß auch schon wie du da und war versucht aufzugeben. Ich war auch schon so verzweifelt wie du. Ich kenne das, gleich wie du. Aber ich habe auf meinen himmlischen Vater geschaut, mit dem ich zutiefst verbunden bin. Und habe mich entschlossen, diesen Weg auf dieser Erde weiterzugehen. Komm an, wir schaffen es zusammen. Auch deine Verletzungen hat er erlebt. Deine Enttäuschungen. Du brauchst dich nie allein zu fühlen. Du brauchst dich nie unverstanden zu fühlen. Jetzt wollen wir das Abendmahl zusammen genießen. Gottes Zusage. Darf ich die bitte hochkommen? Und Renate Zahn, wo am Schluss noch uns noch etwas kurz wird mitteilen, kommt jetzt schon mal führen. Sie hilft mir beim Abendmahl austeilen. Das Brot brochen für dich. Jesu lieb, hingegeben für dich. Jesus Christus, in der Nacht, wo er verraten worden ist, hat er das Brot, wo sie gerade am Essen gewesen sind, geteilt und gesagt, schaut das. Jetzt geht es um etwas anderes, als nur eure Bücher füllen. Jetzt geht es darum, euer Herz, eure Seele ganz neu zu beleben. Esset das mit dem Gedenken, das ist mein Lieb für euch gebrochen. Für euch hingehen, damit ihr könnt leben. Wir möchten das miteinander dreien geben und für den Kelch, den ich dann auch noch einleite, werde ich noch etwas sagen, können wir dann vorkommen. Jesus, wir beten dich an und danken dir für deine Liebestat. Halt sie uns im Gedächtnis und unserer Gesinnung. Wir müssen auch empfinden, wir brauchen es auch für Empfinden zu immer oder neu. Halt es ganz hoch und heilig. Dass uns wieder ein Schnuff kurz wegbleibt und wir sagen, genial, unglaublich. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Jetzt noch der letzte Gedanke von meiner Predigt. Es ist auch ermutigend zu wissen, es ermutigt, auch dran zu bleiben. Er weiß auch um alles Positive in unserem Leben. All das Schöne, all die Schätze, all unser Engagement auch in Gottes Reich, jedes Gebet, jedes vertrauensvolle Bemühen. Du kennst es auch, man kann unglaublich frustriert sein, wenn man sich einsetzt und alles gut macht und dann anstelle von Dank kommt Kritik. Ja, für was mache ich das überhaupt? Sei dir bewusst, du machst es für Jesus. Und deshalb bleib dran. Selbst deine linke Hand, die nicht die Rechte weiß nicht, was deine linke Hand tut, heißt es sehr schön beim Spenden, so soll es sein. Gott sieht alles, er weiß es. Er weiß darum und deshalb als Abschluss einfach das, geh deinen Weg und bleib dran und gib nicht auf. Weil es heißt in Matthäus 6,4, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Amen.